ARD.
Jordanien vor wichtigen Entscheidungen. König Abdullah ist bei US-Präsident Trump im Weißen Haus.
Trump droht der Hamas. Die Terrororganisation zeigt sich unbeeindruckt.
Drohnen- und Raketenangriffe. Russland und die Ukraine beschießen Energieanlagen.
Kampf gegen die Korruption. Die Ukraine verbessert sich leicht im weltweiten Index.
Und strategische Bedeutung Grönlands. Wie realistisch ist es, dass die Insel Teil der USA wird? Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und bei mir ist Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
That will never happen.
Das wird nie passieren. Im Herbst bei der UN-Generalversammlung wurde Jordaniens König sehr deutlich.
Jordaniens König Abdullah II. Ist heute Abend zu Gast bei US-Präsident Trump im Weißen Haus. Thorsten, ein schwerer Gang für den 63-jährigen Monarchen, oder?
Ja, Jordanien ist in Bedrängnis. Donald Trump scheint entschlossen, die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens umzusiedeln. Jedenfalls hält er ziemlich hartnäckig an diesem Plan fest. Und nicht wenige der 2 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner des Autonomiegebiets sollen, so will es Trump, nach Jordanien ziehen. Für das Königreich eine gefährliche Situation und deshalb lehnt es den Vorschlag vehement ab, obwohl das Land auf US-Hilfe angewiesen ist. Unser Nahost-Korrespondent Moritz Behrendt schildert Jordaniens Lage.
That will never happen.
Das wird nie passieren. Im Herbst bei der UN-Generalversammlung wurde Jordaniens König sehr deutlich. Sein Land werde niemals einer Vertreibung der Palästinenser zustimmen. Das wäre ein Kriegsverbrechen. Nun trifft Abdullah II. In Washington auf US-Präsident Donald Trump, der mehrfach seine Idee wiederholt hat, Gaza für die USA zu kaufen, den Küstenstreifen wirtschaftlich zu entwickeln und die Bewohner in andere arabische Staaten umzusiedeln, unter anderem nach Jordanien.
It's not an easy mission for the king himself.
Es ist für den König alles andere als eine einfache Mission, sagt der jordanische Politikwissenschaftler Amer Sabaili. Donald Trump habe das jordanische Staatsoberhaupt zu sich zitiert, um über seine Pläne für Gaza zu sprechen.
You have to take it seriously, because he's Donald Trump.
Man muss das ernst nehmen, einfach weil es Donald Trump ist. Gerade in seinen ersten Wochen im Amt will er zeigen, dass er mächtig ist, dass er Dinge bestimmen kann und Lösungen präsentiert. Trumps Lösung für Gaza ist für Jordanien allerdings inakzeptabel. Schon jetzt stellen die Palästinenser im Königreich die Mehrheit der Bevölkerung, wenn man die Nachfahren derjenigen mitzählt, die 1948 und 1967 aus Israel hierher geflohen sind. Außerdem hat Jordanien hunderttausende Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien aufgenommen. Mehr sei nicht zu verkraften, heißt es in Amman. Was Jordaniens Dilemma noch vergrößert, das Land ist massiv von Geldern aus den USA abhängig. Mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar hat Jordanien zuletzt jährlich aus Washington erhalten. Für das Militär, als Budgethilfe und auch für humanitäre Hilfe. Die Entscheidung der US-Regierung, Auslandshilfen über die Entwicklungsbehörde USAID zunächst für 90 Tage einzufrieren, hat schon jetzt erhebliche Auswirkungen. Schätzungen zufolge haben bereits 35.000 Menschen in Jordanien deswegen ihre Jobs verloren. Hilfsangebote für Flüchtlinge oder Menschen mit Behinderungen mussten eingestellt werden, weil das Geld aus den USA fehlt. Jawad al-Anani ist ehemaliger Handelsminister der jordanischen Regierung. Er betont, dass die Gelder nach einer Überprüfung wieder fließen könnten. Schließlich habe auch die USA Interessen in Jordanien. Es gibt keine bedingungslosen Hilfen. Alles, was die USA Jordanien geben, hat einen strategischen Hintergrund. Jordanien spielt eine Schlüsselrolle für die Stabilität der Region und beherbergt mehrere Militärstützpunkte.
Wir haben heute früh schon darüber berichtet, dass das Abkommen zwischen der Hamas und Israel zu scheitern droht. Die Hamas hat nämlich gestern mitgeteilt, dass sie die Freilassung weiterer Geiseln stoppt, weil Israel die Vereinbarung nicht einhalte. Ein Hamas-Sprecher hat gestern Abend gesagt, Israel verzögere die Rückkehr von Palästinensern in den Norden des Gazastreifens, habe Menschen beschossen und Hilfslieferungen blockiert. Auch dazu hat sich Trump geäußert.
Ja, Trump hat ein Ultimatum gestellt und gesagt, wenn die Terrororganisation nicht alle israelischen Geiseln bis Samstagmittag freilässt, dann werde im Gazastreifen die Hölle losbrechen. Die Hamas gibt sich davon heute unbeeindruckt. Sie forderte den US-Präsidenten auf, Drohungen zu unterlassen. Es gebe eine Vereinbarung und an die müssten sich beide Seiten halten. UN-Generalsekretär Guterres appellierte inzwischen an die Hamas, weitere Geiseln freizulassen, denn neue Kämpfe müssten um jeden Preis verhindert werden.
Und was macht Israel?
Israels Verteidigungsminister hat die Armee nach eigenen Worten in höchste Alarmbereitschaft versetzt und er hat sie angewiesen, sich auf jedes Szenario vorzubereiten. Der nächste Austausch von Geiseln gegen Gefangene soll laut Plan am Wochenende erfolgen.
Dann wechseln wir jetzt das Thema. Die Ukraine ist heute Nacht von Russland aus wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen worden. Heute früh haben wir schon kurz darüber berichtet. Thorsten, welche Schäden werden denn gemeldet?
Getroffen wurden nach ukrainischen Angaben wieder Energieanlagen. So musste in einigen Dörfern und Städten in der Region Poltawa im Zentrum der Ukraine das Gas abgestellt werden. Vorübergehend gab es auch wieder Stromausfälle.
Und das ukrainische Militär, das hat aber ebenfalls angegriffen.
Richtig, Ziel war hier eine Ölraffinerie in der Stadt Saratow an der Wolga. Die ist in Brand geraten, wie der Gouverneur der russischen Region auf Telegram bestätigte. Inzwischen sei das Feuer aber gelöscht. Außerdem sagt die ukrainische Regierung, dass sie einen Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Engels angegriffen hat. Dort sind Langstreckenbomber stationiert. Über Schäden wissen wir aber nichts. Und dann gibt es noch eine Meldung vom russischen Militär. Nach eigenen Angaben hat es in der Region Donetsk im Osten der Ukraine ein weiteres Dorf eingenommen, und zwar die Ortschaft Yazanove, nordwestlich der Großstadt Donetsk.
Die Regierung in Kiew hat auch innenpolitisch harte Kämpfe zu bestehen, Stichwort Korruption. Lange Zeit galt die Ukraine als der korrupteste Staat Europas, doch da hat sich in den letzten Jahren einiges getan.
Transparency International, eine renommierte internationale Organisation, hat heute ihren aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Er bewertet den Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption. Und die Ukraine klettert da leicht nach oben, liegt mit 35 Punkten gleichauf mit Serbien auf Platz 105. Zum Vergleich, Spitzenreiter ist Dänemark mit einem Wert von 90. Deutschland liegt mit einem Wert von 75 auf Platz 15. Für die Ukraine ist es also noch ein weiter Weg hin zu europäischem Standard. Und die Bekämpfung der Korruption ist ja auch ein wichtiges Kriterium für einen EU-Beitritt. Unser Korrespondent Stefan Laak hat sich in Kiew umgehört, wo Ukrainerinnen und Ukrainer Korruption wahrnehmen.
Ausgerechnet beim ukrainischen Militär gibt es immer wieder Berichte über Korruption und Machtmissbrauch. Ein desertierter Soldat, der namentlich nicht genannt werden möchte, erzählt im ARD-Interview, wie er während seiner Armeezeit seinen Kompaniechef bestechen musste, um Heimaturlaub zu bekommen. Anstatt die Jungs einmal im Monat für 2-3 Tage gehen zu lassen, ließ er sie alle 3-4 Monate für 10 Tage in Urlaub fahren. Und dann musste man sich das verdienen und bezahlen, ihm etwas kaufen und mit zur Einheit bringen. Mal hätte er seinem Vorgesetzten eine kugelsichere Weste mitbringen müssen, mal wurden Geldbeträge von umgerechnet fast 600 Euro verlangt. Tatjana Schewtschuk, Juristin bei der Kiewer Nichtregierungsorganisation Zentrum für Korruptionsbekämpfung, weist darauf hin, dass das Thema Korruption in sämtlichen Umfragen als eines der wichtigsten Probleme genannt wird. Es gäbe leider keinen Bereich, der davon frei sei. Schon der frühere Verteidigungsminister Resnikow musste nach Korruptionsvorwürfen unter anderem im Beschaffungswesen gehen. Gegen dessen Nachfolger Umerow laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Machtmissbrauch. Auch in der Justiz gab es prominente Fälle, wie etwa beim Leiter des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2023, der wegen Entgegennahme von umgerechnet 2,7 Millionen Euro festgenommen worden war. Aber Schewtschuk bewertet es als positiv, dass solche Fälle überhaupt aufgedeckt werden. So hat der Antikorruptionsgerichtshof in den 3 Jahren des Krieges mehr Urteile gefällt als in den Jahren zuvor. Vielleicht klingt es nicht so toll, wenn mehr als 10 Abgeordnete angeklagt werden, aber das hat es so noch nie gegeben. Und es zeigt, dass auch hochrangige Beamte nicht straffrei davonkommen. Und es gibt noch einen Lichtblick. Die DIA-App, mit der alle Behördengänge digital durchgeführt werden können und die sich großer Beliebtheit erfreut. Positiver Nebeneffekt, dadurch, dass es weniger direkten Kontakt zu Beamten gibt, gibt es auch weniger Möglichkeiten für Korruption.
Und dann hat es heute in Straßburg noch eine Gerichtsentscheidung gegeben, die Russland betrifft. Was ist da entschieden worden?
Ja, richtig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen der systematischen Einschränkung der Meinungsfreiheit verurteilt. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Russland mehrere Gesetze verabschiedet, die eine kremlkritische Berichterstattung unter Strafe stellen, und in der Folge wurden dann auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten verurteilt. Zwei unabhängige Medien wurden gleich ganz verboten. Die Richter in Straßburg haben nun entschieden, dass diese neuen Gesetze gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, weil damit jegliche Berichterstattung kriminalisiert werde, die nicht der offiziellen Darstellung der russischen Regierung folgt.
Russland ist dazu verurteilt worden, die Betroffenen zu entschädigen. Welche Folgen hat die Entscheidung denn jetzt?
Vermutlich erstmal gar keine, denn Russland ist nicht mehr Mitglied des Europarats und setzt Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch nicht mehr um.
Kommen wir damit noch zu einem ganz anderen Thema. Die neueste Ausgabe des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien beschäftigt sich mit Donald Trumps Ambitionen, die Insel Grönland zu übernehmen. Mein Kollege Carsten Schmiester hat mit dem Grönland- und Arktisexperten Michael Paul gesprochen und ihn gefragt, auf welche Rohstoffe der US-Präsident spekuliert.
Eigentlich alles, was auch in der arktischen Zone der Russischen Föderation vorkommt, also Öl, Gas, Gold, Diamanten, Erze, natürlich Eisenerze und natürlich das jüngste Interesse auch von Trump, Metalle der seltenen Erden.
Nun ist das Wirtschaftliche ja ein Aspekt, der relevant ist in dieser Region. Sie als sicherheitspolitischer Experte kümmern sich eben auch um Geo- und Sicherheitspolitik. Warum ist Grönland da auch wichtig, sehr wichtig?
Ja, man muss, wenn man Sicherheitspolitik verstehen will, dann muss man immer auf die Historie gucken und gleichzeitig auf geografische Faktoren und andere Faktoren mit einbeziehen. Also Grönland ist eben aus vielerlei Gründen wichtig und die Gründe haben sich tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert nicht geändert. Es ist nach wie vor das Interesse an Rohstoffen. Damals war es ganz am Anfang Aluminiumabbau, also Abbau für Aluminiumförderung im Zweiten Weltkrieg in großem Maßstab und jetzt eben seltene Erden. Und dazu kommt natürlich, dass mit dem Tauen des Meereises und die amerikanische Arktisstrategie erwartet bereits im Jahre 2030 einen ersten eisfreien Sommer in der Arktis. Und das ist ja eigentlich übermorgen, dass sich dann natürlich auch die Seewege öffnen werden. Und Grönland liegt mittendrin. Also Grönland liegt links die Nordwestpassage und rechts quasi die transpolare Passage. Und infolgedessen wird natürlich Grönland auch aus Interessen der Geostrategie relevant.
Nun stehen wir ja vor einem neuen Konflikt, zumindest seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, Ost-West. Ich lese und weiß, dass die USA ja schon auf Grönland Basen haben, dass Militär schon dort ist. Warum sagen Sie, wir wollen jetzt ganz Grönland haben? Was versprechen sich die USA von Grönland?
Naja, Trump ist da der alte Immobilienhändler, der sagt am liebsten alles für uns. Wobei, ich habe in den meisten Interviews auch gesagt, Trump rennt offene Türen ein. Also er braucht eigentlich gar nicht großartig hier Gewaltandrohungen von sich geben etc. Aber es ist natürlich der alte Theaterdonner, den wir ja bereits aus der ersten Amtszeit kennen. Chinesen haben auch schon etwas herabwürdigend gesagt, naja, er fängt immer groß an und hört dann klein auf. Also es gibt immer große Forderungen am Anfang und dann ist genauso wie eine 5%-Forderung, wo wir auch rechnen, dass es auf 2,5-3% höchstens sich entwickeln wird. Aber das ist ja auch sehr viel.
Sie sagen, er rennt offene Türen ein. Das kann ja nur heißen, dass die bummelig 56.000 Grönländerinnen und Grönländer die Idee ganz charmant finden, zumindest näher an den USA dran zu sein. Oder finden sie es charmanter, weiter weg zu sein von Dänemark? Sie gehören ja als autonomes Gebiet immer noch zu Dänemark.
Die jüngste Umfrage ist ziemlich eindeutig. In der sagen 85% der grönländischen Bevölkerung, dass sie nicht Teil der USA werden wollen. Also das ist so klar, kann man es eigentlich gar nicht anders formulieren. Und nur 8% würden die dänische Staatsbürgerschaft in eine amerikanische wechseln wollen.
Und das ganze Interview mit dem Grönland-Experten Michael Paul findet ihr in der neuen Podcast-Folge von Streitkräfte und Strategien in der ARD-Audiothek. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.